Wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und ich freue mich, dass ihr es alle geschafft habt, hierher zu kommen. Naja, wie Sie sich denken können, ich habe alles andere als gut geschlafen heute Nacht. Wie auf dem Gottesdienstmanuskript zu lesen ist, ich bin Imke, mache jetzt das erste Mal die komplette Gottesdienstmoderation. Genau. Aber der Blick nach draußen auf den schönen strahlenblauen Himmel heute Morgen mit den gelben aufgehenden Sonnenstrahlen, der hat mich dann die Nacht doch vergessen lassen. Ja, heute erwartet uns der vierte Teil von Arnes Predigtreihe, der geistliche Viertakt des Glaubens. Es geht um den Ausstoß der Abgase. Ja, und zu Beginn, finde ich, möchte ich, dass wir einfach uns alle erheben und miteinander beten. Lieber Gott und Vater, danke für diesen schönen guten Morgen. Danke, dass wir versammelt sind und dass einfach so problemlos möglich ist. Bitte sei du bei jedem Einzelnen. Sprich zu ihm heute Morgen und auch im Laufe der nächsten Woche. Segne unsere Gemeinschaft und erinnere uns daran, dass wir alles zu deiner Ehre tun und nicht für uns selbst. Amen. Gleich werden wir auch noch dem kleinen Finn Gottes Segen zusprechen, aber vorher hören wir noch ein Lied.
Gottes große Liebe sei mit dir, er hat dich gemacht nach seinem Bild. Für immer hält er über dir Wacht und sei dein Schutz, dein Schirm, dein Schild. Gottes große Liebe sei mit dir, er hat dich gemacht nach seinem Bild. Für immer hält er über dir Wacht und sei dein Schutz, dein Schirm, dein Schild. dein Schild. In seiner Hand geborgen, keine Angst vor morgen, so soll es immer sein. An seinem Herz gelegen, leite dich sein Segen. Große Liebe sei mit dir, er hat dich gemacht nach seinem Bild. Für immer hält er über dir Wacht und sei dein Schutz, dein Schirm, dein Schild. Er hält dich in den Armen, schenkt dir sein Erbarmen, so darf es immer sein. Denn große Liebe sei mit dir, er hat dich gemacht nach seinem Bild. Für immer hält er über dir Wacht und sei dein Schutz, dein Schirm, dein Schild. Gottes große Liebe hält dich in der Hand. Große Liebe hält dich in der Hand. Gottes große Liebe, Gottes Liebe hält dich in der Hand. Ja, Liebe, Gottes große Liebe hält dich in der Hand. Gottes große Liebe sei mit dir. Dich gemacht nach seinem Bild. Für immer hält er über dir Wacht und sei dein Schutz, dein Schirm, dein Schild. Gottes große Liebe sei mit dir, er hat dich gemacht nach seinem Bild. Für immer hält er über dir Wacht und sei dein Schutz, dein Schirm, dein Schild. Gottes große Liebe sei mit dir, er hat dich gemacht nach seinem Bild. Für immer hält er über dir Wacht.
Ja, ganz herzlichen Dank. Eine musikalische Familie und wir hören schon die Stimme des kleinen Finn und ich glaube, das wird auch was später mit dem Singen. Und das wollen wir heute feiern. Wir wollen den kleinen Finn Niklas segnen. Wir wollen Gott darum bitten, dass er ihn durch sein Leben begleitet. Als freie evangelische Gemeinde sind wir also eine Freikirche. Freikirche, das steht auch für Freiwilligkeit der Zugehörigkeit zu unserer Gemeinde, aber auch vor allem zu der Überzeugung, dass wir meinen, Menschen sollten sich für die Taufe freiwillig entscheiden, wenn sie denn dazu in der Lage sind. Und das bedeutet, dass wir als Gemeinde keine Kinder, keine Säuglinge taufen, sondern erst Menschen, die das für sich selbst in einem Gespräch auch ausdrücken können. Aber wir folgen dem Beispiel Jesu, das er uns gegeben hat und das wir in dem Evangelium wiederfinden in Markus 10. Da wird beschrieben, wie Eltern ihre Kinder zu Jesus brachten, um ihn zu bitten, dass er sie segne. Die Segnungshandlung, das Auflegen der Hände, das ist also schon eine alttestamentliche Geste der Zuwendung. Aber das ist nicht nur eine Geste, sondern sie verbindet sich mit dem Glauben, mit der Erwartung, dass Gott seinen Segen gibt, seinen Segen auf Menschen kommen lässt, die in seinem Namen gesegnet werden. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir heute den kleinen Finn Niklas hier haben und ich bitte Martin und Ina und auch die beiden Taufpaten nach vorn, die beiden Segnungspaten nach vorn zu kommen. Es war schon ganz im falschen Text. Aber wir wissen, was wir tun. Erklärt ist es. Ja, erstmal euch willkommen. Guten Morgen dir. Morgen. Hey, Chuck. Ja, um wen es geht, ist auch klar, denke ich. Und ich habe für den Finn Niklas ein Bibelwort gewählt, das in 5. Mose 8, Vers 5 steht. Jesus hatte damals den Jüngern gesagt, als sie die Eltern oder die Mütter anherrschten, was sollen die Kinder hier bei Jesus? Da hatte Jesus gesagt, lass die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht daran, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Und den Erwachsenen hatte er gesagt, und wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, werdet ihr niemals in das Reich Gottes einziehen. Also wenn ihr euch nicht wie ein Kind der Fürsorge Gottes überlasst, so wie ein Kind sich der Fürsorge der Eltern überlässt. Das Wort aus 5. Mose gewählt, wird vielleicht überraschen. Das ist ein Wort an das alttestamentliche Volk Gottes, das man aber auch ganz persönlich für sich hören darf. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. So erkennst du ja in deinem Herzen, lieber Finn Niklas, wenn du älter wirst und darüber nachdenken kannst, was auf dieser Urkunde steht. So erkennst du, lieber Finn Niklas, in deinem Herzen. Ja, genau, wir begreifen, worum es geht. Da muss man gar nicht viel Verstand für haben, sondern gerade Kinder leben ja aus der Emotion sehr stark heraus und spüren die Zuwendung der Liebe der Eltern und auch die Zuwendung und Liebe Gottes. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat. Also mit diesem Bibelwort verbindet sich die Zuversicht, dass nicht nur ihr erzieht, sondern bei allem, was ihr tut, Gott selbst durch euch wirkt. Und deswegen ist für euch als Eltern das Gebet, das Reden über die Kinder mit dem Vater im Himmel sehr wesentlich. So erkennst du in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Also da ist was ausgedrückt von Fürsorge, von Sorgfalt, von Treue, von Schutz. Und all das verbinden wir mit der Segnung eures Kindes, dass er das einmal erfasst, bevor er sich denn vielleicht einmal selber für Jesus entscheiden wird. Und darum wollen wir Gott heute Morgen auch bitten. Ich bitte die Gemeinde zum Segen aufzustehen. So, kommst du zu mir? Hey. Das ist gut. Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, Herr, wir danken dir, dass du dem Finn Niklas das Leben geschenkt hast und den Eltern ein zweites Kind, und wir beten für sie. Herr, dass du ihnen Weisheit gibst in der Erziehung, Ina und Martin Geduld und Erkenntnis dessen, was der Kleine braucht. Wir bitten dich, Herr Jesus, dass du deine Hand über den Finn hältst, dass du ihn deine Wärme und deine Zuwendung spüren lässt und er in seinem Herzen erfährt, dass du es bist, der für ihn sorgt, dass du der Vater im Himmel bist. Und so segnen wir dich, lieber Finn Niklas, der Herr, dein Gott, er halte seine Hände über dir. Der Herr, dein Gott, er beschütze dich auf all deinen Wegen. Der Herr, dein Gott, erreiche dein Herz, dass es mit Glaube gefüllt wird und mit dem Wunsch, zum Vater zu gehören. So segne dich der Dreieine, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jetzt haben wir es geschafft. So, lieber Martin, Gott segne euch. Segen euch. Ja, auch euch wollte ich noch was sagen. Okay. Aber vielleicht die Namen, das habe ich eben vergessen. Das hatte ich eben deswegen hier hingelegt. Vielleicht stellt ihr euch nochmal, das wusste ich jetzt gerade, eure Namen nicht mehr. Vielleicht, wie ihr auch zu ihnen steht.
Ja, mein Name ist Jessica Rode. Ich bin eine Freundin von der Ina und von Martin natürlich auch, aber Ina habe ich im Studium kennengelernt. Wir haben uns im ersten Semester kennengelernt und dann das gesamte Studium gemeinsam gemacht und uns seitdem nicht mehr aus den Augen gelassen.
Ja, mein Name ist Stefan. Ich bin der Bruder von Martin, bin also damit der Onkel und somit der Patenonkel des kleinen Finn.
Genau. Ja, das ist sehr schön, dass ihr mit dabei wart und in dieser Dabeisein drückt ihr ja auch etwas von eurer Fürsorge aus und auch von eurem Wunsch, bei dem Finn in der weiteren Entwicklung ein gutes Auge auf ihn zu haben und auch Gebete für ihn zu sprechen. In dem Sinne nochmals alles Gute. Der ganzen Familie übrigens einen schönen Gruß und einen frohen Sonntag heute. Ja.
So, und wir singen jetzt ein Lied und bei dem legen wir dann die Kollekte zusammen, die bestimmt ist für die Belange unserer eigenen Gemeinde.
Ich bedanke mich ganz herzlich für das Opfer, das ihr gerade eingelegt habt, die Gaben, die für die Belange unserer Gemeinde bestimmt sind. Und jetzt stehe ich hier und habe noch einmal ein Wort zum Geld. Nämlich nächsten Sonntag werden wir das Bundesopfer einsammeln. Das Bundesopfer ist keine neue Steuer zur Rettung irgendwelcher Banken oder sowas, sondern das Bundesopfer dient unserem Bund freier evangelischer Gemeinden. Dieser Bund besteht ja aus ungefähr 400 Einzelgemeinden, von denen wir eine sind. Und dieser Bund hat eine Bundesstruktur. Und das erfordert natürlich Geld. Was macht unser Bund? Zum Beispiel haben wir Mitarbeiter, die sich um Kinder- und Jugendarbeit kümmern. Wir haben Mitarbeiter auf Bundesebene, die Schulungen durchführen. Es gibt Bundessekretäre für die Regionen im Land. Das sind Männer, die sich darum kümmern, wenn es zum Beispiel in Gemeinden Konflikte gibt, dann sind sie zur Beratung dort unterwegs. Wir haben auch einen Präses. Das ist sowas wie ein freikirchlicher Papst. Nur nicht ganz so streng. Das darf er nicht hören. behaltet das für euch. Ja, also wir sind einander sehr zugewandt und deswegen darf man auch mal einen Scherz machen. Das ist sehr schön, in dieser Bundesgemeinschaft zu leben. Und die Bitte jetzt ist an alle Gemeinden unseres Bundes, ein Bundesopfer einzulegen, zu sammeln, das eben der Unterstützung dieser sehr wichtigen Arbeit dient. Wir sind ja auch eine Körperschaft öffentlichen Rechts, werden dadurch dem Bund, der seinen Sitz in Witten hat, vertreten. Auch alle Gehälter werden über die Bundeszentrale abgewickelt und so weiter. Also das ist eine sehr wichtige Sammlung und deswegen bitte ich euch, daran zu denken. Nächstes Mal zeigen wir noch einen kurzen Videoclip und dann seid ihr alle eingeladen, dazu beizutragen, dass unser Bundesganzes funktionieren kann. Noch ein Wort. Natürlich sammeln wir nicht nur einmal im Jahr für diesen Bund, sondern jedes Gemeindemitglied wird in einem Umlageverfahren einen Betrag von der Ortsgemeinde an den Bund abgeführt. Das machen wir ohnehin. Das machen alle anderen Gemeinden auch so. Sonst ging das ja gar nicht, Freikirche zu sein. Aber bereitet euch darauf vor und ganz herzlichen Dank, wenn ihr nächstes Mal gut bestückt dabei seid. Und jetzt geht's weiter mit anderen Ansagen.
Ja. Dann darf ich einmal die Sandra Bickel nach vorne bitten. Die möchte uns noch eine Veranstaltung in nächster Zeit etwas genauer erläutern.
Ja, ich wollte euch gerne einladen zu einer Veranstaltung von Team F, hier in Kooperation mit der FEG. Annika Zyrus und ich hatten es auf dem Herzen, etwas anzubieten für Eltern, auch Lehrer und Erzieher oder Omas und Tagesmütter, wen auch immer, wer auch immer mit Kindern zusammenarbeitet. Und etwas anzubieten, nicht nur für die Gemeinde, sondern auch, um Freunde einzuladen, hier ins Gemeindehaus mal zu kommen, einen guten Input zu kriegen, einen schönen Abend zu haben. Und das haben wir uns Anfang des Jahres überlegt. Jetzt endlich, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, geht's im Oktober los. Wir haben schon ordentlich Werbung in Schulen gemacht hier in Körne, in Kindergärten. Und ich habe auch über den Gemeindeverteiler ja euch schon informiert. Das Thema, das Selbstwertgefühl eines Kindes stärken, finde ich, passt irgendwie für jeden. Auch für den kleinen Finn gerade. Da dachte ich, ja, was gibt man so einem Kind mit? Was wünscht man so einem ganz kleinen Selbstwertgefühl, ne, von Gott geliebt zu sein? Und es geht ja hoch auch bis ins Teenageralter hinein und noch weiter. Und das ist eigentlich die Basis so fürs ganze Leben. Wenn ich weiß, ich bin geliebt, dann kann ich auch den Herausforderungen des Lebens entgegensehen. Also 25. Oktober, 8 Uhr abends, ungefähr anderthalb Stunden mit Dirk und Christa Lühling. Einige kennen die beiden vielleicht. Wir haben darum gebeten, sich anzumelden, damit wir ungefähr planen können, wie viele kommen werden. Wir werden uns oben im Kindergottesdienstsaal treffen für den Abend. Und bei Annika könnt ihr euch anmelden, auch bei mir natürlich. Ich lege hinten eine Liste aus. Am Infopoint, auf den Tischen werden auch noch welche liegen. Ganz wichtig wäre auch, dass ihr, wenn ihr Bekannte habt, wo ihr sagt, ach Mensch, die würde ich auch gerne mal einladen oder das ist ein tolles Thema, es passt gerade für das Kind auch besonders gut, dann fragt mich nach Flyern. Ihr könnt ihr die ausliegen gerne mitnehmen, auch am Infopoint liegen noch welche aus. Wir drucken auch ganz gerne noch ganz viele nach. Also wenn es voll wird, das wäre echt schön. Ich möchte da nicht so mit 5, 6 Leuten sitzen. Genau. Okay, das war's, glaube ich, schon. Danke.
Ja, und dann möchte uns der Rolf noch etwas zum Seelsorgetag erzählen und da bin ich auch schon ganz gespannt drauf.
Ja, freue mich, dass Dirk und Christa Lühling hier sind, gute Freunde von uns. Irgendwie scheint der 25. Oktober und einige Tage darüber hinaus scheinen viele Veranstaltungen zu sein hier in Dortmund. Und auf eine weitere möchte ich hinweisen, das ist der 6. Dortmunder Seelsorgetag. Wir führen seit 12 Jahren ungefähr Seelsorgetage hier durch. Reinhold Rute war mal hier in der Gemeinde, da hatten wir einen Tag. Oder Manfred und Ursula Schmidt zum Thema hörendes Gebet. Diesmal wird es zusammen mit Stand Up Solingen, Dieter Strauch ist vielen aus den FEGs bekannt als FEG-Pastor, haben eine eigene Arbeit dort gegründet, Stand Up. Mit denen zusammen werden wir als Leben im Kontext diesen Seelsorgetag gestalten. Worum geht es? Es geht um Berufen zu mehr, Gottes Kraft erleben. Und einfach mal lese ich mal was vor daraus. Gottes Heiliger Geist und seine Liebe in uns sind die großen Beziehungsgestalter in der christlichen Gemeinde. Und dieser Seelsorgetag will einen kraftvollen Impuls zu einer durch den Heiligen Geist gewirkten Seelsorge geben. Er will zu einem seelsorgerlichen Miteinander ermutigen, das im praktischen Gemeindealltag kreativ, ermutigend, lebendig und lebbar ist und in die Gesellschaft hineinwirkt. Also wir werden einen ziemlich bunten Tag miteinander haben mit Workshops zu diesen Themen, die Sie da sehen. Anbetung, Gebet für Heilung, kreative Seelsorge, raus aus dem Beziehungskarussell, malen aus der Begegnung mit Gott. Also ich möchte ein bisschen Geschmack bereiten daran, sich auf etwas Ungewöhnliches einzulassen. Und wir wissen noch nicht, was alles auf uns zukommt an diesem Tag, aber wir sind überzeugt, dass wichtige Impulse von diesem Tag in die Region ausgehen. Zu diesem Tag, der überkonfessionell ist, werden Leute kommen aus ganz unterschiedlichen Gemeinden und Gemeinderichtungen. Das ist die Chance und das ist das Ermutigende auch an diesem Tag, dass Impulse von diesem Tag wieder mitgenommen werden in die Gemeinden. Beim hörenden Gebet, was wir vor einigen Jahren hatten, sind einige Gemeinden sehr ermutigt worden durch das, was sie an solch einem Tag oder an diesem Tag erfahren haben. Und genau das erwarten wir von diesem Tag jetzt auch. Also ganz herzliche Einladung, da teilzunehmen. Wir haben das in die Fächer gelegt, diesen Flyer, da stehen alle Infos drauf. Der Preis von 80 Euro Teilnahme wird vielleicht einige erstmal abschrecken, aber wir haben einen Bonus sozusagen für Leute jetzt aus der Gemeinde, das steht nicht auf dem Flyer. Wenn also 10 Leute, eine Gruppe von mindestens 10 Leuten zusammenkommt, dann wird sich das auf 50 Euro Teilnehmerbetrag reduzieren. Und dazu können sich Leute bei meiner Frau Dorothea, die steht da vorne, einmal kurz aufstehen, und bei mir nachher melden, ob Interesse besteht, und dann sagen wir, wie das mit der Anmeldung geht. Das geht nämlich alles online über unser Büro hier in Dortmund. Herzliche Einladung. Ich hoffe, ich habe ein bisschen neugierig machen können. Berufen zu mehr, Gottes Kraft erleben beim 6. Dortmunder Seelsorgetag. Dankeschön.
Ja, abschließend möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir außerhalb der regelmäßigen Termine unserer Gemeinde noch hier ein paar abgedruckte hinten auf dem Gottesdienstflyer haben. Können Sie gerne nachlesen, dran teilnehmen, sich am Infopoint informieren. Und der vielfach angekündigte Vortrag Die Spinnen ist schon diesen Freitag, also auch nicht vergessen. Ich möchte, jeder Gottesdienstbesucher soll sich herzlich eingeladen fühlen, nach dem Gottesdienst zu Kaffee, Tee und zum Verweilen im Foyer oder im Café Q. Ja, weil es aber jetzt doch noch nicht genug war mit den Einladungen, möchte ich noch eine letzte aussprechen. Und zwar findet am 28.10., also in genau 2 Wochen, der Gottesdienst, der gemeinsame Gottesdienst der Evangelischen Allianz in Dortmund statt. Unsere Gemeinde beteiligt sich natürlich auch daran, und zwar ganz aktiv, nicht nur in der Kinderbetreuung, sondern auch im Gottesdienst selber. Unsere Theatergruppe probt schon jetzt fleißig für euch. Wenn das hat jetzt hoffentlich auch den letzten von euch überzeugt, am 28. nicht den Gottesdienst ausfallen zu lassen, sondern wirklich da auch hinzugehen und mit den Gottesdienst zu feiern mit Christen anderer Gemeinden hier in Dortmund. Falls es jemand doch spontan vergessen sollte und dann um 9:55 hier in Körne vor verschlossenen Türen steht, dem kann ich nur sagen, stellt euch vor, ihr seid trotzdem nicht zu spät, denn ihr müsst erst um 11 Uhr im Stern im Norden sein. Ja, und jetzt darf ich euch nochmal bitten, aufzustehen, und dann möchte ich euch gerne den Predigttext aus dem 1. Johannes Vers 8 bis 10 vorlesen. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit lebt nicht in uns. Wenn wir uns aber unsere Verfehlungen eingestehen, können wir damit rechnen, dass Gott treu und gerecht ist. Er wird uns dann unsere Verfehlungen vergeben und uns von aller Schuld reinigen, die wir auf uns geladen haben. Wenn wir behaupten, nie Unrecht getan zu haben, machen wir Gott zum Lügner. Und sein Wort lebt nicht in uns. Die dürfen sich jetzt setzen und dann können wir Arne mit bei der Predigt lauschen.
Ja, letzter Teil unserer Predigtreihe, wo es um das Thema geht, der geistliche Viertakt. Und bei diesem geistlichen Viertakt fangen wir nochmal von vorne an, für die einen zur Wiederholung und für die anderen einfach zum neuen Verstehen, was wir überhaupt machen. Während du das machst, mache ich auch noch was anderes. Ich finde das in Farbe gut, du. So ein leichter Grünstich. Das ist so mit den alten Polaroid-Dingern, die man dann bekam vom Fotogeschäft und dann sagte, hey, bist du Borg? Oder kommst du vom Mars, weil du so grün bist? Gut, jetzt ist das Bild klar. Vielen Dank, Sebastian. Das war unser erster Takt im geistlichen Viertakt des Glaubens und wie gesagt eine kurze Wiederholung. Das ist unser Motor mit einem Kolben in der Zylinderwandung mit einer Kurbelwelle und einer Pleuelstange. Das Ding dreht sich und zwar dadurch, dass der Motor im ersten Takt durch ein Einlassventil ein Gas-Luft-Gemisch ansaugt. Kolben geht nach unten. Und wir hatten gesagt, das Ganze ist natürlich nicht nur ein Gimmick, sondern wir hatten gesagt, es geht für uns im geistlichen Leben darum, dass auch wir einatmen, dass wir etwas von Gott empfangen, dass wir die Luft, den Atem Gottes, seinen Geist in uns einströmen lassen. Wir hatten aber auch darüber nachgedacht, dass zu unserem Leben es auch gehört, dass wir uns immer wieder Gutes tun, dass wir also etwas zum Beispiel von der wunderbaren Natur eines Herbsttages einatmen, zu uns nehmen, also unsere persönlichen Ressourcen kennenlernen und ausnutzen. Der zweite Takt des Motors war dann, dass nachdem der Kolben unten war, geht er wieder nach oben und er verdichtet jetzt dieses Gas-Luft-Gemisch. In dem Moment sind die beiden Ventile zu, ist ja klar, denn sonst wird das ja wieder rauszischen. Die sind also zu, das Luft-Gas-Gemisch wird komprimiert und dann hier oben die Zündkerze gibt es die Zündung. Darüber hatten wir gesprochen, dass das auch in unserem Leben so ist, dass sich manchmal Entschlüsse, Erfahrungen in unserem Leben verdichten müssen, dass das auch seine Zeit braucht und dass in dieser Phase der Verdichtung es am Ende wichtig ist, dass es auch zu einer Zündung kommt. Also die zündende Idee, die Einleuchtung Gottes in unser Leben und unseren Mut, dann zu tun, was wir von ihm erkannt haben. Zweiter Takt. Beim dritten Takt, letzten Sonntag, haben wir uns kurz angeschaut, dass dieser Motor, dieser Kolben, über eine Nockenwelle gesteuert wird. Und zwar werden damit die Ventile bedient, die Öffnungszeiten reguliert. Und da hatten wir gesagt, ja, so sind wir Menschen. Wir sind in der Gemeinde gemeinsam unterwegs, aber wir sind nicht alle immer im selben Zyklus. Also der eine atmet ein, der andere verdichtet, bei dem anderen zündet's, der nächste, dritter Takt, arbeitet. Also Umsetzung des Glaubens in unser praktisches Leben. Lebensgestaltung als Licht in dieser Welt, wie es ja Vision unserer Gemeinde ist. Wir wollen ein Licht in Dortmund sein. Aber auch ein Licht in unserem ganz alltäglichen Leben. Das gehört zum Arbeitstakt. Wir können und wollen nicht nur Glaube konsumieren, für uns persönlich etwas empfangen, sondern davon weitergeben. Wenn dies geschieht, läuft der Motor ja schon lange, aber dann kommt die Übertragung auf die Räder und dann geht's nach vorne. Dann fahren wir los. Wir müssen es nicht angestrengt anschieben, sondern Gott selber treibt uns an. Dritter Takt, jetzt kommt der vierte. Es fiel mir zu spät auf, dass da kein Papier mehr drauf ist, deswegen Kommt jetzt der vierte Tag. Wir sind wieder im grünen Modus. Ja, der vierte Takt, da sieht es also so aus, dass wir wieder unseren Zylinder haben und darin unseren Kolben, wieder unsere Pleuelstange, wieder die Kurbelwelle. Und was ist jetzt passiert? Der hat gerade gearbeitet, der Kolben war im dritten Takt ganz unten und jetzt schießt er also wieder nach oben, weil... Was ist passiert? Wir haben eben gesehen, im zweiten Takt kommt es zu einer Verbrennung. Und bei einer Verbrennung entsteht Abgas. Und das Abgas muss natürlich aus dem Zylinder wieder raus. Hier war es reingekommen und hier geht es raus. Und zwar ab in den Auspuff von unserem Auto. Ja, kann man erkennen. Also... Das Abgas geht also aus dem Auspuff raus, kommt hier aus dem Auslassventil. Das Ventil wurde eben geöffnet über die Nockenwelle. Jetzt ist es offen, das Abgas kann raus und der Motor nach dem vierten wird wieder der erste folgen. Da sind wir heute, also vierte Takt des Motors. Und was hat das Ganze nun mit dem geistlichen Leben zu tun? Erstmal ist mir wichtig, dass das geistliche Leben, dass unser Leben mit Jesus Christus eine Bewegung ist, so wie ein Motor eine Bewegung ist. Und Bewegung braucht immer einen Rhythmus oder hat auch immer einen Rhythmus. Und wenn Verbrennung Abgas produziert, wie wir gesehen haben, dann ist es in unserem Leben genauso. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir unser Leben mit ihm gestalten, kommt es auch zur Abgasbildung. Abgas steht mir in diesem Bild für die Verunreinigungen unseres Lebens, für die Verunreinigung im Denken, im Fühlen, im Handeln. Oder auch Verunreinigung im Leben durch Unterlassung. Zum Rhythmus des Ottomotors gehört also der Ausstoß des Abgases dazu. Und im geistlichen Leben ist es genauso erforderlich. Damit geistliches Leben gelingt, muss das, was uns verunreinigt hat, raus aus unserem Leben. Der Rhythmus des Lebens begegnet uns ja aller Orten. Wir haben das heute Morgen schon gehört, ermutigende Sonnenstrahlen an so einem schönen Tag. Rhythmus des Lebens sehen wir in der Natur, im Wechsel der Jahreszeiten. Rhythmus der Natur in Tag und Nacht, in Ebbe und Flut. Und die Bibel sagt uns, dass Gott diesen Rhythmus in der Natur gestiftet hat, gegeben hat, weil das zu unserem Wohl dient. Gott hat also der Natur einen Rhythmus eingehaucht. Und er hat auch uns einen Rhythmus gegeben, nämlich unser Herz und unser Atmen. Auch das geschieht ja in einem Rhythmus. Gott hat uns einen Rhythmus gegeben für unser Herz, für unser Atmen, für unser Denken und Handeln und unser Fühlen. Und diese Komponenten, die wollen und müssen wir in einem guten Rhythmus führen. Diesen Rhythmus aber müssen wir zeitlebens suchen und finden. Während es natürliche Dinge gibt, über den Herzschlag denkt kein Mensch nach und über das Atmen auch nicht, so ist es doch für unser Denken, Handeln und Fühlen, dass wir diesen Rhythmus erst suchen und finden müssen. Und das steht in unserem Predigttext, ist in dem Vers 21 bei Sprüche 4 davon die Rede. Präge sie dir ein, nämlich die guten Worte Gottes, damit du sie in Herz und Sinn behältst. Herz und Sinn suchen also ihren Rhythmus zu finden. Gib ihnen die Chance dazu, fordert uns der Text auf. Vers 23, mehr als auf alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Warum wird das hier ausdrücklich erwähnt und in welchem Zusammenhang steht das mit unserem vierten Tag geistlichen Lebens? Achte zuallererst auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Nun, das ist deswegen so wichtig, weil Gedanken Wege ausprägen. Wege werden durch Gedanken ausgeprägt. Wege unseres Lebens werden auch durch das Gefühl ausgeprägt oder durch Fantasien, die wir zulassen. Also die Art, wie du über dich denkst, wie du über das Leben denkst, hat eine wesentliche Auswirkung darüber, wie du durch dieses Leben gehst. Wenn du alles schwarz sehen wirst, wird dir auch alles schwarz erscheinen. Wenn du ein unverbesserlicher Optimist bist, wird dir trotzdem mal der Reifen platzen. Aber unsere Gedanken, die Art, wie wir ans Leben rangehen, ist sehr wichtig für den Weg und wesentlich für den Weg, den wir finden und gehen. Genauso ist es mit dem Gefühl oder mit den Fantasien, die wir zulassen über uns, über die Welt, über andere Menschen. Ebenso ist es mit Zorn und Friede. Gedanken prägen unseren Weg aus. Jesus hat einmal gesagt, aus eurem Innern heraus kommen die guten und die zerstörerischen Dinge. Aus unserem Innern heraus und dort entstehen auch Sorgen, aber auch Hoffnung. Und ob wir nun uns besorgen oder hoffen, hat natürlich eine Auswirkung auf unsere Lebensführung. Genauso ist es mit Glaube und Zweifel. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden darüber, wie es dir in deinem Leben geht. So erhalten wir also in unserem Leben Gesundheit, indem wir auf uns selber Acht geben. Wesentlich für den Rhythmus unseres Lebens ist die Übereinstimmung von innerem und äußerem Menschen. Das ist ein neuer, weiterer Punkt, den kann man mit einem Motor vielleicht da mit vergleichen. Stellt euch vor, ihr habt einen Asbach-uralten Motor in einem super neuen A7, steht da draußen in Silber. Und der hat so einen Trabi-Motor drin. Das wäre nun echt die Megatäuschung. Und sowas gibt es auch im geistlichen Leben. Manchmal haben wir ein Außen, aber ein ganz anderes Innen. Und Jesus hat davon auch mehrfach gesprochen. Er hat gesagt, es ist wichtig, dass Inneres und Äußeres zusammenbleibt. Ein wichtiges Thema in der ganzen Bibel, Alten und Neuen Testaments. Wie es in uns aussieht, sagt Jesus, so leuchtet ihr nach außen. Ist es in euch dunkel, so ist alles dunkel. Aber scheint in euch das Licht, so strahlt es nach außen hin. Und das wiederum betrifft wesentlich den Rhythmus von Schuld und Vergebung. Und das hat es mit unserem Abgas zu tun, denn einer der wesentlichsten Fremdstoffe oder Rußstoffe in unserem Leben ist die Schuld. Und die entsteht, weil und wenn wir mit Jesus Christus im Leben unterwegs sind. Schuld entsteht in unser aller Leben. Und dies bedarf der Vergebung, es bedarf des Ausstoßes, dass wir unser Herz, unsere Seele also reinigen. Schuld verdunkelt die Seele und darum bedarf sie immer wieder des Lichteinfalls Gottes. Dass also das Leben, das wir durch Jesus Christus haben, unser eigen Leben, unser eigen Dunkel wieder erhellt. Und da sind wir darauf angewiesen, dass er uns unsere Schuld vergibt. Der Wechsel also von Schuld und notwendiger Vergebung in unserem Leben, so wie in einem Motor, der Wechsel der einzelnen Takte, ist auch in unserem Leben als Christen keine Katastrophe. Der Wechsel von Schuld und notwendiger Vergebung in unserem Leben ist kein Zeichen für christliche Unreife, sondern sie ist Kennzeichen des Christseins, da es erfordert, gegenüber uns selbst wahr zu sein. Was der Johannestext sagt, mache ich mal an diesem Beispiel deutlich. Wenn du sagst, dass in deinem Leben keine Verbrennungsstoffe entstehen, dass hier also kein Ruß ist, der raus muss, wenn du sagst, in meinem Leben gibt es nur Klarheit, keinen Ruß, keine Schuld, nichts, was der Reinigung bedürfte, dann sagt Johannes, dann bist du ein Lügner. Und das sagt er ja nicht den Menschen, irgendwelchen Menschen, sondern seiner, der christlichen Gemeinde. In unser aller Leben entstehen Rußstoffe, Rußpartikel und die müssen aus unserem Leben heraus. Man kann also nicht sagen, wer solch einen Ruß in seinem Leben hat, ist kein richtiger Christ. Nein, Johannes sagt, wenn wir behaupten, Vers 8, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Und das ist die Chance dessen in diesem vierten Tag geistlichen Lebens, dass wir wahr gegenüber uns selber sind, wahr sind und sagen, ja, in meinem Leben gibt es dies. Das verleugne ich nicht. Das verstecke ich auch nicht vor anderen Menschen, sondern ich bekenne mich dazu. Und ich stehe dazu auch vor Gott. Das ist ein Kennzeichen christlichen Lebens, dass wir wahr sind. Christsein ist kein Aufstieg zur Perfektion, der Art, dass man sagt, ja, drei Takte lasse ich ja zu, aber den vierten Takt, den braucht jeder, aber ich nicht. Wenn der vierte Takt im Motor ausbleibt, läuft er nicht. Und wenn der vierte Takt der Vergebung und Reinigung in deinem Leben ausbleibt, funktioniert dein geistliches Leben nicht. Christsein ist das Ja zum Wechsel von Erfolg und Scheitern, von Gehorsam und Unglaube. Das gibt es in unserem Leben. Es ist das Ja zu Treue und Verrat. Auch das gibt es. Und darum lebt das Christsein von der Vergebung. Nicht, weil wir es uns einfach machen, sondern weil wir uns und andere Menschen nehmen. Weil wir begreifen, geistliches Leben, dazu gehört auch immer der vierte Takt des Ausstoßes von Schmutzstoffen, der Reinigung unseres Herzens, unseres Glaubens, unseres Handelns. Und damit kommen wir zum zweiten, nämlich zur Entlastung suchen. Das ist ein Bereich, der es jetzt nicht nur mit Schuld und Vergebung zu tun hat, sondern wir haben das eben gelesen, auch mit unseren Gedanken, Vers 23. Achte auf deine Gedanken. Das Zweite, was wichtig wäre, wie entlasten wir uns denn in unserem Leben? Auch indem wir Absichten in Ziele und Schritte verwandeln. Mancher verrußt in seinem Leben, weil er immer nur Absichten hat, aber letztlich kein Ziel hat. Und nicht zum Handeln kommt. Ein anderer Grund, weshalb wir in unserem Leben verrußen können, ist, dass wir uns viel zu viel vornehmen. Wir wollen eben so ein A7-Motor sein, was weiß ich, 300 kW oder 200. Aber wir sind ein Trabi-Motor. Und naja, es ist jetzt nicht so der Burner, aber läuft auch. Was ich damit sagen will, geistliches Leben besteht nicht darin, dass wir alle super sind, dass wir wer weiß was hinlegen, sondern geistliches Leben besteht darin, dass wir als die, die wir sind, unterwegs sind mit unserem Herrn. Und das bedeutet, dass wir auch unsere Aufgaben begrenzen müssen. Wir dürfen uns nicht zu viel vornehmen. Auch das verrußt dein Glaubensleben, wenn du, wer weiß, was darstellen möchtest, aber es zu dir als Person gar nicht gehört, nicht passt. Ich glaube, viele Christen haben Schwierigkeiten damit, ihre Aufgaben zu begrenzen. Zu sagen, das tue ich und das nicht, das liegt mir, das lasse ich. Den normalen Betrieb sollten wir dabei nicht unterschätzen. Auch das kann zur Verrußung führen, dass wir also unterwegs sind und wir wollen so viel Gas geben, aber je mehr Gas wir geben, desto mehr Abgas entsteht. Desto schneller läuft die ganze Kiste und die Ventile und dann wird das alles hektisch in unserem Leben. Und mancher hat damit sein Problem, dass also er den ganz normalen Lebensbetrieb unterschätzt, der uns so viel abverlangt. Dann nehmen wir uns zu viel vor und scheitern genau daran. Und noch einmal von Entlastung suchen, das bedeutet eben auch, dass wir einander von Schuld entlasten. Das heißt praktisch, dass wir einander zugestehen, dass wir funktionieren wie ein geistlicher Motor, der einen vierten Takt hat. Das bedeutet etwas für unser Klima des Miteinanders. Einander zugestehen, dass geistliches Leben einem Motor gleicht, der neben allem Guten und Wertvollen auch Abgas produziert. Sonst überfordern wir uns, wenn wir zu viel voneinander erwarten, wenn wir von uns allen erwarten, ja, da kommt nur Gartenduft raus. Nein, du bist ein Sünder, ich bin ein Sünder, wir alle sind es. Und das teilen wir und das zu respektieren, könnte uns gerade in unserer Wertschätzung, in unserer Achtung fördern und in unserem Umgang miteinander barmherziger und wahrer werden lassen. Deshalb sollen wir nicht behaupten, sagt Johannes, dass wir sündlos sind. Denn tun wir das, betrügen wir uns selbst. Und aus Selbstbetrug und Selbsttäuschung resultiert auch die Störung unserer Gottesbeziehung. Vers 8. Wenn wir behaupten, ohne Schuld zu sein, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit lebt nicht in uns. Vers 10. Wenn wir behaupten, nie Unrecht getan zu haben, machen wir Gott zum Lügner und sein Wort lebt nicht in uns. Also nicht zusehen wollen, sich nicht erkennen, sich nicht begreifen wollen als ein Mensch, in dessen Leben es auch zur Verrußung kommt, der Vergebung bedarf, macht Gott zum Lügner. Weil wir damit leugnen, nicht anerkennen, dass Gott treu und gerecht ist und gerade deshalb vergibt, dass er gerade deshalb seinen Sohn gesandt hat, damit wir Vergebung finden. Zum christlichen Leben gehört also zur Entlastung das Sündenbekenntnis. Und das wirkt vielleicht zunächst paradox. Warum sollen denn Christen, denen es ja gerade darum geht, an Jesus zu bleiben, warum sollen denn gerade Christen Sünde erkennen und bekennen? Warum sollen gerade wir, der uns der Glaube dazu anhält, keine Sünde in unserem Leben zuzulassen, Sünde bekennen? Nun, weil die Bibel ganz realistisch davon ausgeht, dass wir schuldig werden an uns selbst, an andere Menschen, an dieser Welt, auch an Gott. Das ist Teil unserer Wirklichkeit. Und dem trägt Johannes und das ganze Evangelium wahrheitsgemäß Rechnung. Und den Menschen, die in der Gemeinde damals sagen, in unserem Leben kommt so etwas nicht vor, denen sagt Johannes auf den Kopf zu, du lügst. Du belügst dich und andere und du machst Gott sogar zum Lügner. Kritisch wird es, wenn wir diese Wahrheit verschweigen, leugnen oder ausradieren wollen. Und das bringt mich zum dritten und letzten Aspekt meiner Predigt. Es gilt für uns darum, dass wir für Reinigung sorgen. Dass sich dieses Ventil öffnet und der ganze Schmodder raus kann. Dass wir in die nächste Phase des Einatmens übergehen können. Wir können in unserem geistlichen Leben nicht den Heiligen Geist Gottes, den Atem Gottes, der einströmen will in unserem Leben, ständig mischen wollen mit unserer Sünde. Das ist kein zündfähiges Gemisch. Ich könnte es auch so sagen, dann bleibt das Ventil Gottes für uns zu, wenn unser Leben belastet ist mit Sünde, mit Schuld, die wir verleugnen. Wenn wir sie aber bekennen, sagt Johannes, dann ist Gott treu und gerecht in diesem Bild, dass er dieses Ventil öffnet und seine Kraft, seinen Lebensodem und seine Vergebung neu in unser Leben einströmen kann. Wenn ihr aber sagt, ihr seid ohne Sünde, bleibt dieses Ventil geschlossen. Und dies auch. Und dann verkommt ihr und der Motor bleibt stehen. Es geht also darum, für Reinigung zu sorgen. Und ich hatte eben schon erwähnt, Jesus war immer die Unterscheidung zwischen äußerem und inneren Menschen wichtig. Die Unterscheidung schon im Alten Testament zwischen äußerer und innerer Reinheit. Jesus hat den Pharisäern einmal gesagt, die sehr darauf achteten, dass alles clean war, ihr seid wie weißgetünchte Gräber, von außen wunderbar anzusehen, aber inwendig in euch ist es nachtschwarz. Für Reinigung sorgen in unserem Leben, wie können wir das tun? Das erste hatte ich schon erwähnt, es hat mit dem Denken zu tun. Und noch einmal gesagt, schaue der Wahrheit ins Auge, sieh der Wahrheit ins Auge. Mach dir und anderen Menschen selber nichts vor. Steh dazu, dass du ein solcher Mensch bist, der dieses Auslassventil der Vergebung benötigt. Das Zweite, vom Denken soll es zum Handeln kommen. Was können wir ganz konkret tun? Wie könnten wir uns reinigen in unserem Leben? Vielleicht ist es für dich eine Anregung, einmal ein Fasten einzuüben. Es könnte sein, dass der Ruß deines Lebens zum Beispiel Nikotin ist. Zigarettchen rauchen ist okay, aber das wissen wir auch, zu viel davon ist ungesund. Und vielleicht hast du das Gefühl, ich komme gar nicht mehr davon weg. dann könnte es für dich ein Fasten sein, mit den Rauchen einmal aufzuhören, zu schauen, hänge ich davon ab, kann ich das wirklich oder sage ich nur, ich kann jederzeit aufhören. Anderen wird es so mit dem Alkohol gehen. Immer abends mal ein Glas Wein oder eine Flasche Bier und so weiter. Aber das Problem beim Alkohol ist die Gewöhnung. So wie beim Ruß, wenn wir uns daran gewöhnen, dass das immer da ist, wird es immer mehr. Und deswegen ist Alkoholfasten auch eine ganz gute Übung zu sagen, ich trinke jetzt keinen Tropfen für 3 Wochen, 4 Wochen, 6 Wochen. Und in der Regel ist es so, in der ersten und zweiten Woche spürst du ziemlich deutlich, dass du den Alkohol vermisst. Und das ist ein wichtiges Zeichen, denn da hat sich was verrußt im Leben. Wir brauchen keinen Alkohol zum Leben. Wir brauchen Wasser zum Leben, aber keinen Sprit. Und wenn du das spürst, dann ist so ein Fasten des Alkohols eine ganz, ganz gute Übung zur Reinigung. Internetgebrauch könnte man auch fasten. Ich weiß nicht, wie viele Stunden du da jeden Tag unterwegs bist. Aber auch das ist eine gute Übung. Brauche ich das? Muss ich das? Kann ich mich zurücknehmen? Klar, im Beruf müssen viele mit dem Internet arbeiten, geschenkt. Aber muss das abends immer weitergehen? Am Wochenende? Auch das eine Anregung. Kann ich das? Fasten an dieser Stelle einüben? Hobby kann überwertig werden, unser Leben verrußen. Du bist nur noch auf dem Sportplatz, nur noch in der Fitnessbude. Ich finde, du siehst sexy aus, lass mal gut sein, kannst du zu Hause bleiben. Ja, auch das kann man also mal fasten, sich mal da begrenzen. Sport und wenn man nur im Stadion sitzt, auch das kann man fasten. Ja, das waren der Beispiele genügend. Es geht also darum, dass wir praktisch etwas tun, vom Denken ist zum Handeln kommt, zur Reinigung. Und dazu gehört auch noch einmal, ich hatte es schon erwähnt, dass wir Schuld bekennen. Und das Bekennen ist in dieser für Reinigungssorgen jetzt im dritten Teil wesentlich. Nicht nur anerkennen, sondern bekennen. Das ist der Unterschied. Also Schuld bekennen, das ist weitergehend als einander von Schuld zu entlasten, wahrzunehmen, ja, da sitzen wir alle im gleichen Boot. Sünden bekennen, das erfordert Gewissensforschung und dazu Gewissenserforschung und dazu auch noch ein paar praktische Beispiele. Ihr könnt das so machen. Gewissenserforschung ist ja für viele so was ganz Unverständliches. Das klingt irgendwie schon nach Kloster und so. Ignatius von Loyola versteht man gar nicht, was der da schreibt. Nee, lassen wir. Gewissenserforschung. Luther hat eine Gewissenserforschung zu den 10 Geboten geschrieben. Sehr lesenswert, aber vielleicht auch noch zu anspruchsvoll. Meine Übung ist einfach. Stellt euch einfach mal hin. Müsst ihr jetzt nicht machen. Zu Hause. Und nehmt euch wahr, nämlich, wie stehe ich denn im Leben? Ich beginne also bei den Füßen und bei den Beinen. Sprüche 4, Vers 27, lass dich von der richtigen Entscheidung nicht abbringen, damit deine Füße nicht auf Abwege geraten. Beginnen wir da ganz einfach bei unseren Füßen, bei unseren Beinen und fragen wir uns, befinde ich mich auf Abwegen? Stehe ich vielleicht am falschen Platz? Habe ich mich zu einem Ort verleiten lassen, wo ich nicht hingehöre? Bin ich vielleicht in die falsche Richtung unterwegs? Wo tragen mich meine Beine hin? Vielleicht immer wieder, vielleicht gewohnheitsmäßig? Die Beine, die Füße können uns daran erinnern, in dieser einfachen Gewissenserforschung, wo tragen sie mich hin? Und stehe ich dort, wo ich stehen soll? Das Zweite, wir gehen ein Stück weiter in unserem Body hoch, kommen zu dieser intensiven Zone des Bauches und wir fühlen einfach mal, wie geht es meinem Bauch, aber auch wie geht es meinem Herzen und meinem Atem. Atem sagt uns ganz häufig etwas, ob wir im Alltag im Frieden leben oder im Stress oder im Streit? Lebst du im Streit, läuft die Pumpe schneller, als wenn du im Frieden lebst. Und deswegen, Reinigung hat etwas damit zu tun, zu schauen, wie geht's mir denn? Bauch, ist der völlig verkrampft? Gibt er mir ein Signal vielleicht über etwas, was in Ordnung gebracht würde, was mir im Magen liegt? So erforschen wir unser Gewissen, denn das hat was mit dem Herzen zu tun und mit unserem Leben. Will ich verstehen, was ich da wahrnehme? Und will ich den anderen verstehen, was er wahrnimmt? Es fällt mir immer wieder mal auf, dass wir in Begegnungen mit anderen Menschen, zum Beispiel auch mit unserem Partner, häufig so wenig verstehen, was der eigentlich will. Dann versteifen wir uns auf unsere Position. Dann kämpfen wir darum, dass wir unser Recht behalten. Aber kann ich mich auch mal zurücknehmen? Ist das vielleicht ein Rußpartikel oder eine ganze Menge davon in meinem Leben, dass ich mich immer durchsetzen will, dass ich nicht mal einen Fehler eingestehen kann, dass ich nicht mal loslassen kann? Dann wäre es wichtig, dass wir uns davon reinigen. Und von solchen Streitereien spüren wir es in der Regel im Magen oder im Herzen. Oder im Atem. Ich gehe weiter in der Gewissenserforschung und komme zum Kopf und zum Denken. Sprüche 4, Vers 24. Lass deinen Mund keine Unwahrheit aussprechen. Über deine Lippen soll keine Verleumdung oder Täuschung kommen. Also frage ich mich, wie ist das denn mit meinen Lippen, mit der Wahrheit, mit der Unwahrheit? Spreche ich die Wahrheit oder spreche ich zu viel Wahrheit aus? Also überbetone ich bestimmte Aspekte, die dadurch schon wieder schief werden, weil sie so gefärbt sind durch meine Eigeninterpretation? Lass deinem Mund keine Unwahrheit aussprechen und über deine Lippen soll keine Verleumdung kommen, kein übles Wort über andere. Und keine Täuschung. Mit Worten kann man Menschen wunderbar hinters Licht führen. Reinigung unseres Lebens mit Jesus Christus bedeutet, dass wir unsere Lippen prüfen. Dass uns anschauen, wie wir kommunizieren, wie wir mit Menschen sprechen, ob wir aufbauen oder vernichten. Und das Letzte kommt dann zum Hände und Handeln. Jetzt bin ich also vom Kopf bei den Händen und dem Handeln. Und da gehört es zur Gewissenserforschung, dass wir uns verdeutlichen, ich mir verdeutliche, dass ein und dieselbe Hand ganz Unterschiedliches tun kann und ausdrücken kann. Das finde ich sehr faszinierend und finde es eine gute Übung zu gucken, wie bin ich denn im Leben unterwegs? Was geht denn von meiner Hand aus? Wie handle ich? Eine Hand, sie kann unglaublich zärtlich berührend sein. Das tut dem Partner gut, das tut den Kindern gut. Aber dieselbe Hand kann auch unglaublich grob sein. Von einer und derselben Hand kann Segen ausgehen, was wir eben gesehen haben. Und die gleiche Hand kann verletzen und schlagen. Von derselben Hand, die Güte ausdrückt, ich halte dich, trage dich, kann auch etwas ausgehen von Macht und Durchsetzungswille um jeden Preis. Eine Hand kann einladen und drohen. Eine Hand kann Schmerz lindern und Schmerz verursachen. Sie kann teilen, Bundesopfer, oder stehlen, für sich behalten. Eine Hand kann sich zum Handschlag öffnen und sich dem Gruß verweigern. Und deswegen ist diese Gewissenserforschung anhand des Körpers, glaube ich, eine ganz hilfreiche Übung, sich das einfach mal zu vergegenwärtigen. Was tue ich denn mit meinem Handeln? Wie gebrauche ich denn mein Denken und wie benutze ich mein Reden? Was fühle ich in meinem inneren Zentrum? Wie reagiere ich auf Streit? Schaffe ich Frieden? Und wohin tragen meine Beine mich? Und wo stehe ich am richtigen Ort? 3 Schritte gehören also zum 4. Takt geistlichen Lebens. Erstens den Rhythmus spüren, den dieses geistliche Leben entwickelt im Hoch und Runter. Das zweitens die Entlastung suchen. Wir können nicht immer nur angespannt bleiben, diese Rußpartikelstoffe müssen raus. Und das dritte, für Reinigung sorgen. Wie geschieht das? Dazu hatten wir uns gerade ein paar praktische Beispiele angesehen. Ich wünsche euch und ich wünsche mir, dass wir dieses geistliche Leben am geistlichen Viertakt eines Motors angesehen, dass wir das in unserem Leben wirklich erfassen. Dass wir also einatmen, etwas empfangen von der Liebe Gottes, von der Schönheit all dessen, was uns geschenkt ist, dass wir in unserem Leben verdichten und zur Zündung finden, dass wir dann arbeiten und uns einsetzen, engagieren und dass wir schließlich uns reinigen lassen durch die Vergebung und Liebe Gottes. Zu all dem Gottes Segen. Amen.
Jetzt, ja, hallo. Wir produzieren alle Abgase und das hat Arne uns oft genug jetzt heute gesagt und das sollten wir uns auch, ja, uns einfach auch bewusst werden und eine Zeit dafür, um das uns jetzt bewusst zu werden oder auch zu gucken, wo wir in der letzten Woche vielleicht Ruß produziert haben oder wie viel wir auch produziert haben, ist jetzt. Es ist jetzt aber auch eine Zeit, um das jetzt abzugeben, um ohne Katalysator, ohne Rußpartikelfilter und ohne alles einfach an Gott abzugeben. Also der Abgasstrang da darf einfach alles rausgeben. Und wir wollen euch dazu einladen, jetzt eine Zeit zu haben, in der ihr euch einfach ja darauf einstimmen könnt, wo ihr die Sachen auch abgeben könnt. Und genau, wir laden euch da ganz herzlich dazu ein. Steht auf, bleibt sitzen und singt kräftig mit.
Schwierig bin, hältst du. Danke, dass wir 4 Takte haben und ja, dass unser Leben doch manchmal geordnet sein kann, auch der Glaube. Und danke, dass du uns auch so Strukturen geschenkt hast, an denen wir uns so festhalten können und sagen, okay, ich habe verschiedene Stellen, wo ich meinen Glauben ansetzen kann und wirklich da arbeiten kann. Und ich wünsche, dass du uns zeigst, dass also welcher Takt ich nicht in Ordnung ist und da, wo wir wirklich angreifen müssen und sagen müssen, ja, jetzt hier, dass du uns da die Augen öffnest und vor allem auch hilfst, weil wir sind letztendlich auch Menschen und wir können da echt, manchmal sind wir hilflos und denken auch, da hat er eigentlich recht, das ist eigentlich genau die Baustelle, wo ich eigentlich was wirklich reparieren muss, dass wir wirklich unseren Glaubensmotor auch öfter mal in die Werkstatt bringen und wirklich mal echt überholen lassen. Ja, Vater, das wünsche ich uns.
Sing with me. sing mit mir, so groß ist der Herr, ihn preisen wir, so groß, so groß ist der
ist der Herr und so klein sind wir. Ich darf jetzt die Mitarbeiter für Gespräch und Gebet nach vorne bitten, unter den Palmen schon mal Platz zu nehmen. Dafür ist natürlich auch jeder herzlich eingeladen, daran teilzunehmen, gleich nach dem Gottesdienst. Ich wünsche Ihnen schon allen einen wunderschönen Sonntag und möchte Sie noch mal ein letztes Mal bitten, aufzustehen, damit wir gemeinsam das Vaterunser beten und uns im Anschluss unter den Segen stellen können. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen über jedes Maß hinauswachsen. Der Herr stärke eure Herzen, damit es an ihnen nichts auszusetzen gibt. So könnt ihr das Heilige vor unserem Gott und Vater treten und seid bereit für den Tag, wenn unser Herr Jesus mit allen Heiligen wiederkommt. So segne uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Ja.